herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Ich bin Rita Molzberger.
Und wir haben einen Themenwunsch. Ha, endlich mal wieder.
Mhm.
Und haben uns darauf eingelassen, weil wir auch selbst schon in diese Richtung dachten, korrekt?
Ja, weil wir dachten, wir könnten das ganz gut aufnehmen, ohne dass es jetzt völlig neu daherkommt. Das ist ja auch wichtig, dass man selber schon so denkerische Vorarbeit geleistet hat und auch was zu sagen hat zum Thema. Manchmal kommen so Wünsche, da denke ich, oh, das kann ich nicht, da bin ich zu doof für oder zu ungebildet. Das tut mir dann leid, wenn ich die ignoriere. Aber dieser war einer, auf den wir, glaube ich, beide ganz gut reagieren können.
Genau. Und ich habe jetzt nicht gefragt, ob ich den Namen sagen darf, deswegen tue ich das nicht. Aber der Themenwunsch hatte die Überschrift Aufklärung im digitalen Zeitalter. Und das fand ich an sich sehr spannend. Und hier ging es zum Beispiel auch um die Abhängigkeit von digitalen Helfern und Systemen, die da angesprochen wurde. Also wie können wir uns, also wir können uns auf kürzesten Strecken nicht mehr orientieren, ohne dass Google Maps uns sagt, wo wir lang müssen. Bekenne mich schuldig. Wir vergessen Termine, wenn uns unser digitaler Kalender keine Notification schickt. Benutze den nicht, aber ich kann auch trotzdem Notifications ignorieren. Das kann ich sehr gut. Also nicht mal das hilft. Wir akzeptieren blind und ohne Hinterfragen Antworten aus Suchmaschinen und neuerdings KI-Chatbots und vertrauen darauf, dass es schon stimmen wird. Und ich weiß, Rita, dass das etwas ist, das mit dir sehr resoniert.
Mhm, auf jeden Fall. Ich habe ein Problem mit diesem Thema, weil…
Herzlich willkommen zur Therapiestunde.
Danke. In der Tat wird ja auch im Rahmen von Therapien gerne mal angeboten, man möge so sein inneres Team betrachten. Da seien ja so mehrere Stimmen. Und auf dieses Thema reagiert meine innere Oma, ohne die Omas zu diskriminieren. Die sind nämlich garantiert digital gebildeter als ich. Ich möchte schreien, ja genau, alles schlimm. Die innere Oma resoniert sehr und hat tatsächlich auch bei einigen dieser Thesen was zu sagen. Mhm. Aber es ist ja ein inneres Team und ich bin mehr als meine innere Oma und hoffe, das etwas differenzierter sagen zu können. Aber es ist schon so, dass die unmittelbare Reaktion bei mir ist, ja, ich halte das auch für problematisch an vielen Stellen. Und viele haben ja auch schon mitbekommen, dass ich so ein bisschen anders lebe, ein bisschen anders und mich bei Social Media komplett zurückhalte und kein Smartphone mit mir herumtrage und meine Termine auf Papier schreibe. Auch da kann man sie übrigens vergessen. Und dann logischerweise auch nicht navigiere mit Hilfe und so. Die KI treibt mich aber trotzdem um und das Thema, es ist nicht so, dass es so randständig und außen vor ist, dass es mich nicht auf einer theoretischen Ebene sehr beschäftigen würde. Ich entscheide mich, weil es mich beschäftigt an vielen Stellen, wo ich noch kann dagegen. Und im Moment drängt es auch sehr in die Fragen der Lehre. Mhm. Also als Dozentin muss ich darauf Antworten suchen. Denn gerade das Schreiben mit KI-Unterstützung ist etwas, was mir jetzt vermehrt begegnet und wo ich hingucken muss. Und die Studierenden sind ja im Zweifel auch keine inneren Omas und auch keine äußeren Omas und gehen ganz anders mit diesen medialen Angebot um. Und auch dazu muss ich mich ja zu den Menschen und zu ihren Nutzungen positionieren. Und deswegen ist es mir nicht so ganz fremd.
Ich finde, es ist halt so eine Art Wechselbeziehung auch, ne? Also es ist auf der einen Seite, es ist problematisch und ich erkenne die Problematik auch. Gleichzeitig sehe ich darin aber auch vor allen Dingen unter dem Vorzeichen der Aufklärung etwas sehr Hilfreiches und Nützliches. Und genau. Ich will schon die ganze Zeit darüber schreiben, aber die Aktualität gerätscht mir in einer Tour dazwischen, weil nämlich jetzt mal wieder, und wir haben das auch hier schon besprochen, die Abhängigkeit von zum Beispiel sozialen Netzwerken thematisiert wird und Messengern, in dem Fall aus den USA, weil da eben bestimmte Dinge passieren, die auch für Menschen in Europa durchaus Konsequenzen haben können, möglicherweise gefährlich sind, je nachdem, ob wir jetzt in die USA einreisen wollen oder auch, ob wir in einer Form auf dieser Welt sind, die den USA genehm ist oder nicht, oder dem Präsidenten der USA, jetzt nicht alle Menschen davor verurteilen, aber dem Präsidenten und einigen Machthabenden, wie zum Beispiel Elon Musk, denen ist ja bestimmte Lebensformen sind denen ja ein Dorn im Auge, wie zum Beispiel eben das Dasein als Transmensch. Und da ist es ja durchaus gefährlich, aber auch für Frauen nicht ungefährlich, ne? Also schwangere Frauen, gesetzt den Fall, du reist in die USA, du hast da eine Fehlgeburt, ist die Frage, bist du am Ort des Geschehens, wirst du dafür in Haftung genommen, was ja passiert, wenn du Bürgerin dieses Landes bist. Und da hängen natürlich viele Fragen dran. Gleichzeitig zum Thema Aufklärung ist es so, dass ich, und das habe ich auch nochmal so ein bisschen versucht zu rekapitulieren, in meiner Bildung unglaublich abhängig davon war, dass Bildungsarbeit in sozialen Netzwerken betrieben wurde, mhm. weil sie in den gängigen Medien, die ich rezipiert habe, de facto nicht vorkam. Mhm. Also bestimmte Formen der Bildung und des Bildungsangebotes kamen in den von mir rezipierten Medien bis dahin nicht vor. Und ich würde behaupten, dass ich einen Großteil meines Wissens, meines Weges auf dem Weg zum Beispiel mich mit Feminismus zu beschäftigen, mich mit Diskriminierungsformen zu beschäftigen, den habe ich über soziale Netzwerke gemacht. Und zwar aus dem Grund, weil es da möglich ist, so eine Form von interpersonaler Beziehung zu führen, die dir nicht zu nahe kommt. Also mhm. du darfst dabei sein, da ist jemand, der dich persönlich anspricht, du darfst auch am Leben teilhaben, erfährst dadurch auch, wie zum Beispiel bestimmte Theorien, die du kennenlernst, im Alltag wirken. Also wenn von Rassismus betroffene Personen über Rassismus sprechen und dich dabei in ihren Alltag mitnehmen, dann ist es nicht mehr theoretisch. Mhm. Also du kannst ein Buch lesen, das ist dann theoretisch, aber wenn diese Person zu dir spricht und du sie dabei angucken kannst, dann hat das eine andere Wirkung. Und es ist natürlich möglich, auch durch die Interaktion, die da stattfindet, über soziale Netzwerke, weil du auch direkt kommunizieren kannst. Kannst du in einem Vortrag zum Beispiel nicht. Ne, da gibt es keine Interaktion. So, und da ist schon ein aufklärerisches Moment, das ich anders sehe als in ausschließlicher Abhängigkeit und negativ zu, wir sind jetzt alle abhängig von diesen Plattformen, ja, wir geben da unsere Daten ab, das ist alles ganz schrecklich. Das stimmt gleichzeitig.
Ja, genau. Und das ist auch genau der Grund, warum die innere Oma nicht die einzige ist, die dann schreit bei mir, sondern eben auch viel Stimmigkeit hörbar wird. Denn es gibt ja gute Argumente, die du jetzt zum Teil vorgelegt hast, um zu sagen, was da geschieht, ist auch bereichernd und keineswegs nur einengend. Ich glaube, dass wir recht eigentlich um die Kategorien kämpfen und um die Maßstäbe. Wenn wir die Aufklärung mal als historisches Ereignis für Europa und mit aller anhängigen Kritik, die zum Glück ja in den letzten Jahren vorgebracht wird, betrachten, dann geht es ja schon darum, so etwas wie Mündigkeit zu erlangen. Mhm. Und zu qualifizieren ist alles, was mir begegnet und alles, was ich tue, nach dem Maßstab, ob es zur Mündigkeit führt oder nicht. Nicht nach der Form des Mediums, weil mhm. das gibt es ja auch schon immer, dass die ältere Generation skeptisch ist, was neue Medien angeht, und seien es Bücher statt Schriftrollen. Das kann einem ja sehr unheimlich sein. Wenn
die Leute lesen
anfängt.
Die ganze Zeit Zeitung und reden nicht mehr miteinander in
genau.
der Bahn.
Genau, und es gab ja auch diese Klage darüber, dass insbesondere die Frauen so abhängig werden vom Lesen und dass sie Rumänchen, ganz schlimm, was da schlimm. An Volksverdummung passiert. Und
ja,
so.
Jane
also,
Austen.
Das ist ja normal, ne, dass wir auch skeptisch sind. Es ist auch okay, skeptisch zu sein dem Neuen gegenüber. Wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, ist das sogar ein Privileg, skeptisch sein zu dürfen.
Ja.
Aber das ist ein Mechanismus, der nicht mit den Maßstäben der Aufklärung zu tun hat, sondern wir müssten fragen, sind diese neuen Medien, wenn ich sie denn gut genug kennenlerne, um das zu qualifizieren, mündigkeitsförderlich oder mündigkeitshinderlich? So. Und das müsste man dann eben in Bezug auf die Fragen, wie sie von der hörenden Person gestellt waren, ja auch tun. Und es ist völlig richtig, diese Fragen zu stellen. Ich hätte es auch nicht so gerne, mich dieser Fragen zu entledigen. Ich muss sie ja stellen dürfen. Und es gibt darauf dann gleichzeitig gültige, aber gegenläufige Antworten. Mhm. Wie du eben gesagt hast, es stimmt beides, einerseits und andererseits. Wahrscheinlich müssen wir uns sogar neue Fragen ausdenken. Nämlich die danach, ob die Maßstäbe der Aufklärung, wie sie waren, noch die Phänomene einholen können, denen wir jetzt begegnen.
Ja, und es ist auch zu fragen, wem nutzt das eigentlich? Also wirklich im Sinne von, ich bin abhängig von Google Maps, aber es gibt auch Menschen, die können nicht Karten lesen, weil ihnen ein räumliches Verständnis zum Beispiel fehlt oder weil sie es einfach nie gelernt haben und dieses räumliche Verständnis nicht ausgeprägt haben. Das Ergebnis ist halt dasselbe, ich kann sie nicht lesen und brauche deshalb Unterstützung. Das geht aber ja noch viel weiter. Mithilfe von KI kann Menschen eine Stimme gegeben werden, die zum Beispiel nicht sprechen können, aus Gründen der Behinderung. Ne? Also die können dann auch eine eigene Stimme kreieren. Also die haben eine eigene Stimme. Das macht was mit der Form auch selbst zur Geltung zu kommen. Das ist ja ein ganz wichtiger Schritt. Wir haben KI-Unterstützung für Menschen, die andere Formen von Behinderungen haben. Also es ist nicht so, dass ich das grundsätzlich verteufeln würde und auch nicht so, dass ich sagen würde, naja, wir dürften sowas wie Google Maps dürfte es eigentlich nicht geben. Das Problematische daran ist, dass diese Plattformen konzerngetrieben sind und eine große Anzahl von Daten einfach dauerhaft speichern und benutzen, zum einen, um Werbung an die Menschen zu bringen, zum anderen aber eben auch politisch genutzt werden können. Und da haben wir dann das große Problem. Also auch Werbung kann schon problematisch sein. Ich erinnere an Facebook, die Frauen so getrackt haben, dass sie festgestellt haben, ah, da guckt jemand nach Babykleidung, möglicherweise ist die Person schwanger und dann Produkte im Rahmen einer Schwangerschaft vorgeschlagen hat im Feed. So, und das ist halt ziemlich blöd, wenn dann eine Fehlgeburt zum Beispiel passiert und du die ganze Zeit mit diesen Produkten konfrontiert wirst, weil Facebook mitgekriegt hat, da ist irgendwas so. Hm. Also das ist durchaus problematisch und das ist jetzt ein Beispiel von vielen anderen. Aber diese politische Dimension, die kann man davon halt gar nicht abkoppeln. Mhm. Und wir sehen gerade, warum man sie nicht abkoppeln kann an dem, was in den USA passiert und daran, wie dort mit Daten umgegangen wird.
An dem Phänomen glaube ich ja gut festmachen zu können, dass dieser Maßstab macht es uns mündiger oder nicht, doch nicht so überkommen ist. Das wäre nämlich mein nächster Punkt gewesen. Mhm. Zunächst mal denkt man, ja, vielleicht ist das alles all und wir müssen andere Fragen stellen. Vielleicht sind die Fragen aber hochaktuell und wir müssen sie nur anders kontextualisieren. Denn die Machtfrage war in Aufklärung 1.0 vielleicht nicht so ein Thema, wie sie denn hätte sein dürfen.
Welche ist denn die Aufklärung 1.0?
Naja, hier so Kant und so. Ne?
Ach so, okay. Ja, ich dachte, für Leute, die das vielleicht gar nicht wissen, wäre das mal interessant. Mich zum Beispiel.
Ja, musstest du das nicht auswendig lernen in der Schule?
Nein.
Wir mussten das auswendig lernen. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.
Okay.
Und dann ging es so weiter. Ich habe die ganze Aufklärungsschrift auswendig gelernt. Und das recht früh, ich glaube in der 9. Klasse oder so, ich habe nichts verstanden.
Ich war in einem humanistischen Gymnasium. Ich habe mich an nichts erinnern.
Nötig.
Ja,
das ist auch eine Aussage. So, weshalb hast du das vergessen? Weil du es ja jederzeit googeln könntest.
Da, damals ging das noch nicht.
Ja, aber es ging ja da im Wesentlichen drum, um das jetzt nicht historisch korrekt und detailliert, aber doch in den Grundzügen mal darzustellen, dass die alten Maßstäbe, nämlich so die man aus dem Mittelalter in Europa noch mitgeschleppt hatte, dass wir uns orientieren an einem übergeordneten Gott, der sagt, was gut und richtig ist und der auch dafür sorgt, dass die Ständeordnung ist, wie sie ist, dass man das so als gegeben hingenommen hat, dass wir das verabschieden. Darum ging es bei der Aufklärung, also um die Suche nach der Mündigkeit als Menschen und in Geltung gebracht wurde vor allen Dingen die Vernunft. Demgegenüber, also in der Theorie, Menschen werden mündiger, wenn sie ihre Vernunft benutzen, wenn sie den Ausgang aus ihrer Unmündigkeit suchen und das tun sie qua Vernunft. Diese Vernunft ist universell, die Aufklärung weniger. Aber grundsätzlich ist diesem Gedanken zugrunde liegend schon Menschen, die vernünftig sind. Und das müssten ja alle sein. Das hat man damals natürlich in der Weise nicht gesehen.
Vor allen Dingen bei Frauen sind, nicht.
Ja, bei anderen, ich mache Airquotes, Völkern auch nicht.
Ja, 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 definitiv.
Unvernünftigen, früher nannte man das primitiv dann und hat denen das abgesprochen und all diese Exklusionsmechanismen zählen da ja auch. Aber wenn wir eine universelle Vernunft annehmen, abgesehen von den historischen Umständen, müssten wir ja postulieren, alle Menschen sind dessen fähig, dass sie den Ausgang aus der Unmündigkeit, also sich fremdbestimmen zu lassen, nehmen können. Und dann ist das, was du schilderst, unter den gegebenen Maßstäben immer noch abzuqualifizieren. Denn natürlich macht mich diese Art, mir Werbung zu präsentieren, unmündiger und nicht mündiger. Natürlich macht mich diese Art, Politik zu betreiben, unmündiger und nicht mündiger. Also könnte ich an all diesen Stellen sagen, das ist zumindest nicht im engeren Sinne aufklärerisch, was mir da begegnet. Interessant ist aber meiner Meinung nach auch, dass wir mit der Aufklärung vermeintlich Gott als Tertium, also als ein drittes über uns, zwischen uns und Welt ist so horizontale Ebene und darüber ist ein drittes, zwar aufgegeben haben, aber jetzt die Vernunft gesetzt haben in der Aufklärung als ein drittes, also ein universelles Prinzip, das dann für alle die Regeln herleitet. Daher kommt auch der Imperativ bei Kant, dass das garantiert ist, dass alle einsehen werden, wenn sie ihre Vernunft benutzen, dass sie dann das Gute in die Welt tun sollen. Jetzt haben wir aber eine neue Situation. Du sagst KI als Tertium. Ich weiß aber nicht, ich glaube, das ist so vereinzelt, dass Menschen auch aussuchen, was sie als Tertium setzen, woran sie sich orientieren, was sie für richtig halten und für falsch.
Das war flapsig natürlich.
Ja, aber viele würden das, glaube ich, teilen und sagen, das ist jetzt so die neue Göttlichkeit. Mhm. Und es kann sogar sein, dass es in ein paar Jahren so ist. Im Moment finden wir uns, wenn ich das richtig beobachte, ich überschaue ja nun wahrlich nicht alles, aber ich habe so den Eindruck, dass wir uns in einer Phase befinden, wo man sein Tertium auswählt. Mhm. Viele Menschen machen das noch, einige verzichten auch ganz drauf und machen einfach. Aber wenn du das wählst, hast du auch das Gefühl, meins darf genauso gut sein wie das meiner Nachbarin. Mhm. Ich habe gute Gründe, das zu wählen, die hat gute Gründe, das zu wählen, nur ist halt eben so. Und das ist in Bezug auf Maßstäblichkeit ein Problem. Mhm. Weil ich dann nicht argumentieren kann bis zu Wettstreit der Begründungen. Da komme ich ja gar nicht hin, mhm, sondern die stehen nebeneinander und die sind alle gleich gut. Man kann höchstens sagen, ja, wenn es für dich was leistet, schön, für mich leistet es nicht so sehr. Man kommt aber nicht mehr in so einen universellen Streit. Und das halte ich für problematisch. Ich glaube ja, der Oma sagt, oh nein, wie sollen wir das nur je wieder gewinnen? Und die etwas weniger emotionale und weniger alte Person oder Stimme in mir sagt, na ja, es kann ja ein Übergang sein. Also wir suchen jetzt, das sind aber Suchbewegungen gab es immer und die sind auch gut. Die brauchen wir und dann finden wir vielleicht etwas, worauf wir uns verständigen.
Das Interessante an den Diskussionen um KI ist ja, was eigentlich da reingefüttert wird. Also wir reden immer über Biases, aber ich habe jetzt neulich, glaube ich, bei Krautreporter ein wirklich herrliches Stück gesehen, da wurde danach gefragt, wie denn eine Klitoris anatomisch beschaffen sei. Und die Ergebnisse sind bizarr, möchte ich
irritierend
es nennen.
Irritierend?
Nee, bizarr, also cool. Auch ein bisschen lustig, mhm, weil man denkt so, ist klar, wie kommt die KI darauf so? Also gynäkologisch nicht gut geschult.
Kreativ halluziniert.
Ja, kreativ halluziniert. Aber ich habe das Gefühl, es entspricht auch so ein bisschen dem allgemeinen Wissensstand. Also da ist sie gar nicht viel schlauer. Als
das ist einfach so Punkte geliefert?
Ja,
oder
das
was?
Ist so da unten und sieht ungefähr aus, so könnte möglicher. Also ich habe mal davon gehört und so. Und dann werden auch so, es werden tatsächlich halluziniert, weil Begriffe erfunden werden, Bezeichnungen, die es nicht gibt. Mhm. Ich glaube, Kradus oder sowas. Ich verlinke das gerne. Mal gucken, wie lange wir es noch benutzen können. Aber vielleicht hat Krautreporter das auch in einem Text veröffentlicht. Dann verlinke ich, glaube ich, lieber den Text. Ja, aber das ist halt interessant zu sehen, wie fehleranfällig die ist, aber auch, welche Informationen da Eingang finden. Und also wir haben natürlich mehrere Machtgefälle darin. Also wir haben das eine Machtgefälle, das vor allen Dingen auch immer noch zu einem größeren Teil Männer Medien und Wissen produzieren. Das ist so, dass so auch Wissenschaft männlich.
Klitoral Ungebildete.
Auch die.
Orale Bildung, klitorale Bildung.
Ja, genau. So. Also auf jeden Fall ist das natürlich ein Fakt. Dann der zweite Fakt ist, dass sie sehr westlich dominiert und westlich zentriert ist, weil eben auch allein die Programmiersprache auf Englisch ist. Ne? Also da ist natürlich schon der Bias vorprogrammiert, im eigentlichen Sinne. Sie ist sehr weiß, weil natürlich auch asiatisches Wissen von schwarzen Menschen, das findet da nicht in der gleichen Form Eingang, weil die Sprachen nicht gesprochen oder auch schlecht übersetzt werden. Auch das ist ja interessant, dass der Maßstab der Übersetzung in aller Regel das Englische ist, ne, wenn von A nach B übersetzt wird. Außer wahrscheinlich in China. Also da wird es anders sein, aber das benutzen wir dann nicht, weil das eben auch politisch problematisch ist. Also da sind schon, ich finde, da sind natürlich enorm viele spannende Fragen anhängig, was wir da als Intelligenz wahrnehmen und auch benutzen. Mhm. Und diese Fragen sind aber nicht allen Menschen, die das benutzen, transparent. Also nicht jeder weiß darum, sondern Menschen, die das benutzen, geben sich schnell zufrieden mit den Antworten, die sie da finden, weil es eine vermeintlich höhere Instanz ist, nicht die höchste, aber vielleicht eine vermeintlich höhere Instanz ist, die in einer unglaublichen Geschwindigkeit wirklich auch Antworten präsentiert.
Die sind auch häufig sehr plausibel. Das ist, glaube ich, Teil des Problems. Und ein Antwortvorschlag, warum wir das so schnell plausibel finden, stand auch in der HörerInnen-Mail, nämlich, dass es so menschenförmig daherkommt. Also wenn halluziniert wird, dann sprachlich, was den meisten
so wie
Menschen
wir halt
entgegenkommt.
Jeden Tag.
Genau. Ja. Und es wirkt dann, als würde da ein sehr kluger Mensch antworten. Es ist mir ja nicht durchsichtig, dass es Algorithmen und Systeme sind. Und ich verstehe dann vielleicht auch nicht, ich kriege noch so einen groben Unterschied mit, ob das das nächste Wort nach Wahrscheinlichkeit macht oder
Antworte
ob es
wie ein
neuronales
14-jähriger Netz. YouTuber.
Ja. Ja, und dann ist es plausibel.
Ja, möglicherweise.
Aber das ist ja tatsächlich so, dass wir, und warum auch nicht, dass wir erstmal vertrauen, ist ja grundsätzlich nichts Schlimmes. Also natürlich müssen wir in unseren Jobs angemessen misstrauisch sein, aber dass man im täglichen Umgang der Menschen miteinander zunächst mal auf eine Antwort vertraut, das kenne ich auch aus dem Analogen. Wir hatten ja auch gesagt, wir gucken auf die Kehrseite und was es im Analogen so bedeutet, wenn ich jemanden nach dem Weg frage und er sagt, da lang der Mensch, dann vertraue ich und gehe. Was ich nicht auf dem Schirm habe, ist, dass dem Menschen vielleicht total peinlich ist, dass er oder sie es nicht weiß und er lieber irgendwas sagt, als mich stehen zu lassen. Und dann latsche und denke so,
habe ich gemacht am Wochenende.
Komisch. Also auch da komme ich ja vielleicht nicht auf die Annahmen, die diese Antwort generiert haben, weil ich da nicht hingucke, sondern erstmal nur vertraue. Es ist eine Frage auch der Reichweite, wie viele Menschen das erreicht, wie viele das betrifft. Da betrifft es uns zwei, den Menschen, den ich nach dem Weg gefragt habe. Und vielleicht noch, ja, so den kulturellen Hintergrund, der bedingt, dass man keine Frage unbeantwortet lässt und mich, die ich in die falsche Richtung latsche. Aber wenn wir das jetzt groß denken und sagen, es hängen wirklich sehr viele Menschen sehr viele Stunden an Rechnern und stellen diese Fragen und lassen die sich beantworten, dann hat das natürlich einen anderen Impact.
Aber interessant ist auch, ich muss das nämlich gerade ins Analoge denken, dass viele Menschen natürlich auch dem geschriebenen Wort sehr viel Gewicht beimessen.
Ja, wenn es klug klingt, besonders.
Ja, und man muss sagen, es wurde auch schon sehr viel, sehr hanebüchener Unsinn in Bücher geschrieben oder veröffentlicht. Und trotzdem wird das natürlich in aller Ernsthaftigkeit dann auch als wahr angenommen und auch übernommen in seiner Haltung. Also es ist nicht so, dass wir nicht, also dass Bücher, nur weil sie gedrucktes Werk sind, dass wir sie deswegen unkritisch rezipieren können.
Das stimmt, aber es ist ja schon so, dass gerade Lexika und so weiter meistens doch recht gründlich kuratiert und überprüft wurden oder dass man dann zumindest wusste, wer ist verantwortlich dafür, dass da dieser peinliche Fehler drin ist. Manchmal haben es ja auch Menschen absichtlich versucht, also WissenschaftlerInnen, die in peer-reviewten Zeitschriften irgendwelchen Blödsinn abgegeben haben, um mal zu zeigen, wie blöd es ist, peer-reviewte Zeitschriften zu haben und dass man ja doch durchkommt und so. Das gibt's alles und gab's alles, würde ich verbuchen, auch unter kritischer Masse. Also das an den Rändern zu befragen daraufhin, ob die Mechanismen gut funktionieren, finde ich nicht so schlecht. Wenn das alles total unpersönlich ist und das Prinzip des Ganzen, nicht die Ausnahme, dann haben wir schon ein Problem, das wir vorher nicht hatten. Ich gebe zum Beispiel nachher eine Quelle an, deren Wahrheitsgehalte ich nur im ganz kleinen Teil überprüfen kann, weil ich viel zu wenig weiß.
Aber warum hast du denn nicht ChatGPT gefragt?
Ja, genau. Ja, warum eigentlich? Oh, ich keinen Zugang. Wo ich aber davon ausgehe, dass es irgendwie hinhauen muss, weil es als kuratiert ausgewiesen wird, weil sich da eine Arbeitsgemeinschaft gebildet hat, die eine Unterarbeitsgemeinschaft der Deutschen Gesellschaft für Philosophie ist und weil das Menschen sind, von denen ich weiß, dass sie gründlich arbeiten und selbst die, die man nicht kennt, da geht man davon aus, qua Gesellschaftszugehörigkeit werden das Menschen sein, die gut arbeiten und dann sind es ja auch so viele. Das heißt, es gibt so ein, wie, Checks and Balances, dass sie gucken, ob das wohl stimmt und sich gegenseitig korrigieren. Und natürlich könnte ich das auch übertragen ins Digitale und sagen, ich kann ja genauso Wahrheitsfindung nicht an der Person festmachen, sondern eben am Algorithmus und ihn einspeisen als wahrheitssuchend und so weiter. Der kann aber auch gewissermaßen nichts dafür, wenn der darum halluziniert. Der möchte dir eine Antwort geben, das ist dem so einprogrammiert. Und ich habe das Programm benutzt, auch um rauszukriegen, wie es die Studierenden benutzen und was passiert. Und was derzeit noch sehr häufig passiert, auch wegen der Datenbanklage, wie sie ist, ist, dass Positionen, die nicht gut eingespeist sind ins System, frei weg halluziniert werden. Also wirklich, was da behauptet wird über Personen im wissenschaftlichen Feld, was die so für Positionen bezögen. Interessant. XY ist eine berühmte deutsche Feministin. Nein, nicht, dass ich wüsste. Folgende Werke hat sie in den letzten 5 Dezennien geschrieben. Nein, nicht, dass ich wüsste. Und es stimmt ja auch nicht. Und selbst ich, die ich das weiß, weil ich die Person und ihr Werk kenne, persönlich, selbst ich zucke und guck noch mal nach, ob ich das nicht vielleicht nicht mitgekriegt habe. Das ist schon irritierend. Also, dass ich nicht sofort reagiere mit, puh, ha, was ist denn das für ein Scheiß? Also von vielem ja, aber bei einigen Sachen denke ich, das klingt plausibel. Oh, vielleicht hat ihr das gemacht, das weiß ich nicht, da gucke ich lieber nochmal. Das ist schon hart.
Aber das Interessante finde ich, dass du das Korrektiv bist. Also sozusagen du für als mich, Datenbank, ja. Ne, die sich in diesem Feld auch besonders auskennt, das alles gespeichert hat, du bist das Korrektiv.
Für
also
mich bin ich
genau,
das
aber
Korrektiv.
Ich, ist, ja. Genau, aber es kann jetzt keine, es gibt jetzt keine Rita-KI.
Nein, die wie sollen die, dann dachte ich nämlich auch, wenn die Studierenden das machen, die sind ja nicht ich. Und sollen das auch bitte gar nicht sein. Ne? Die sind dem in gewisser Weise hilflos ausgeliefert. Und das Witzige ist, ich habe dann drunter geschrieben, diese Quellen sind frei halluziniert. Ich weiß, dass es sie nicht gibt. Und was sagt das Programm? Oh, Entschuldigung. Wirklich, es hat sich entschuldigt.
Immerhin.
Das ist wahr. Hier sind einige andere Quellen, die nicht halluziniert sind. Und dann hat es weiter halluziniert. Dann habe ich darunter geschrieben, das ist ja auch alles frei erfunden. Und dann sagt das Programm wieder, oh, Entschuldigung. Auch das war frei erfunden. Also es ist wirklich so ein kafkaesker Dialog.
Aber interessant ist, dass du ja die, also dass das Programm ja annimmt, du bist die Instanz.
Ja, klar.
Nee, du bist die Instanz,
ja,
ohne das auch zurückzuprüfen.
Ich durfte den Vorwurf. Nein, hat es nicht.
Du bist ja
das
keine
gesagt,
Belege.
Oh, Entschuldigung. Ja. Damit ich befriedigt nach Hause gehe und mich schlauer fühle.
Ja, aber du kannst es halt nicht korrigieren.
Nein.
Also das
nein,
ist halt das.
Ich,
weißt du,
ich habe überhaupt keinen Einfluss. Ich kann niemandem melden, hier in Bezug auf die und die Person spuckt es nur Scheiß aus, weil es keine Instanz gibt. Außer meinem Hirn, dass das weiß und sich trotzdem irritieren lässt. Und das tut mir dann so leid für die Menschen, die.
Für die KI, die immer wieder zugeben muss.
Oh, Entschuldigung. Ah, schon wieder. Scheiße, Mann, ist mir das wieder passiert. Ich bin das aber auch blöd.
Ich bin aber auch ein Trottel.
Ja, genau. Meine Menschen haben mir das nicht gut beigebracht.
ChatGPT, das T steht für Trottel.
Das ist der Titel dieser Folge, glaube ich. Danke dafür. Ja, und dann haben wir so weiter getrottelt, das System und ich. Und dann wird einem ja in kurzer Zeit klar, dass das eine kleine Feld ist, das ich einigermaßen überblicke und dass ich in allen anderen Feldern die ganze Zeit verarscht werde, wenn ich mir da was angucke. Da können Zufallstreffer bei sein. Manche Dinge macht es super gut und ich glaube auch, dass es in ein paar Jahren, schon wahrscheinlich in ein paar Monaten, brauchen wir darüber nicht mehr zu reden, dann ist es gefüttert und fertig, dann passieren diese Fehler nicht mehr. Aber dann bin ich stolz darauf, das hätte ich archivieren sollen, dass ich in der Übergangsphase war, als das System sich noch bei einem entschuldigte, weil es halluziniert
hat. Aber es ist ja jetzt hier dokumentiert. Immerhin.
Ja, das stimmt.
Also das kann man ja so.
Damit bin ich ganz zufrieden.
Das kann jetzt, ChatGPT kann sich das über die Transkription jetzt einverleiben und dann wird es demnächst sagen, ich bin ein ChatGPT-Trottel.
Aber wem mache ich dann Vorwürfe, wenn es 1:1 und prima funktioniert? Das ist ja ein Problem. Also wir glauben, dass
aber dann
wir
ist es vielleicht so nicht mehr problematisch.
Ja, also was problematisch ist, ist dann überhaupt noch schriftliche Leistungen zum Beispiel im Rahmen vom Studium zu verlangen, weil das im Prinzip dann nur noch wie so eine Geste ist. Das dauert dann 10 Sekunden, sich so eine Arbeit ausspucken zu lassen, wenn man einen guten Prompt schreibt, alles easy peasy. Dann müssen wir uns ein Stück überhaupt von schriftlichen Arbeiten verabschieden. Manche Universitäten haben schon die Bachelor-Thesis abgeschafft und machen nur ein mündliches Kolloquium. Das finde ich dann aber auch traurig, wenn man ja irgendwie schon das Schreiben lernen darf.
Es ist auch ein Unterschied, ob du dich schriftlich ausdrückst oder sprachlich.
Von,
also weil das Sprachliche sich so unglaublich schwierig korrigieren lässt, weil du auch, also ich weiß zumindest oft nicht mehr Wort im Wortlaut, was ich vor 2 Minuten oder vor 1 Minute gesagt habe. Das im Schriftlichen kannst du es halt nachlesen.
Genau.
Und auch die Textproduktion als solche ist ja auch eine, der Korrektur, muss man sagen, ne? Also wenn ich Texte schreibe, ist es in den seltenen Fällen so, dass ich den ersten Wurf an die Redaktion gebe und die sagt, das machen wir genauso.
Sondern in der Gott, Regel, bist du klug.
Genau, in der Regel sagen die, ja, vielleicht hier und da und kannst du nochmal und so. Und auch bevor ich das abgegeben habe, ich lese das 3-4 Mal durch und natürlich verändere ich Dinge, weil ich denke, ah, das ist nicht das ganz präzise Wort, das ich da benutze und so. Das heißt, die schriftliche Produktion hat schon auch nochmal einen anderen Prozess in sich als die sprachliche Reproduktion von Wissen.
Ja, nur wenn wir sie den Menschen aufgeben als rituelle Aufgabe, die sie als potenziell lästig empfinden, dann ist ja die Neigung, es abzugeben, relativ groß und ja. Das kann ich verstehen. Manchmal ist es auch Unsicherheit. Dann will man sich nur Formulierungshilfe holen und lässt dann aber irgendwie doch das ganze Kapitel schreiben. Und auch das, ich mache dann nicht den Menschen den Vorwurf, ich möchte sie ja ermächtigen, sich das zuzutrauen, selbst den Text zu schreiben, dass man mal nach einem Synonym fragt oder sagt, kannst du das grammatikalisch glätten? Alles gut. Aber den Mut zu haben, darum ging es ja in der Aufklärung auch, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und das wird zunehmend schwieriger, weil wir sowas wie eine prometheische Scham, heißt das bei Günther Anders, den habe ich gar nicht auf der Liste, aber das empfinden wir unseren Maschinen gegenüber, wenn die besser werden als wir, wenn die glatter sind und schöner und besser produzieren. Dann empfinden wir so eine Art von, ich mache immer Fehler und das macht nie Fehler. Und dann traut man sich vielleicht gar nicht mehr. Gerade als sehr junger Mensch will man natürlich was Fehlerfreies, Tolles abgeben und will das gut gemacht haben. Und die Tendenz ist dann, machen zu lassen, damit es gut ist, ist relativ hoch.
Aber da fehlt dann auch die Wertschätzung des Fehlers als eben Teil des Prozesses, ja, und im Lernen.
Das ist genau wie beim Navigieren. Natürlich ist das praktisch, wenn das Navi alles schon weiß und den Stau umgeht und so. Aber wann verfahren wir uns eigentlich nochmal? Ich musste so lachen.
Ich verfahre mich trotz Navi, keine Sorge. Also
das war der Moment, an dem ich wirklich laut lachen musste bei der Beerdigung meines Vaters. Da war sonst jetzt nicht so viel zu lachen, aber als die Dame am Mikro sagte, dass er ja viele Wege, eigene Wege genommen hat und Umwege. Dies ist eine gute Abkürzung. Gut, gib mal Butterbrot.
Mein Vater geht's. War für diese Abkürzungen auch sehr berühmt.
Ja, ja. Und dann irgendwo stehen bleiben mitten im Westerwald und nicht mehr weiter oder es wird dunkel und die Kinder sind knatschig und so. Kommt nicht mehr vor mit einem guten Navi, aber war auch schon auch eine Bildungserfahrung oder rückwärts fahren zu müssen, jetzt auch metaphorisch. Also nicht mehr weiterzukommen und festzustellen, ich habe einen Fehler gemacht, wir müssen das irgendwie anders hinkriegen und ich habe niemanden, den ich nach dem Weg fragen kann, jetzt muss ich halt klarkommen. Das macht ja was. Da meldet sich jetzt wieder die Oma und sagt, siehste, das sind alles bildende Erfahrungen, das ist so wichtig und so weiter. Und ich würde auch daran festhalten, dass das wichtig ist. Nur, wenn mir das abgenommen wird, aus Bequemlichkeit und weil es besser geht, dann lerne ich vielleicht was anderes. Also es ist ja so Neuroplastizität, ne? Dann wird das eine Zeit lang funktionieren und ist alles super. Und dann ist der Akku alle oder ich weiß auch nicht, kann ja Dinge passieren. Und dann komme ich irgendwie ja schon auch trotzdem nach Hause. Also ich glaube nicht, dass Menschen so sind, dass sie dann sagen, oh, jetzt kann ich nichts mehr machen. Dann bleibe ich mitten im Westerwald im Dunkeln stehen, bis mir jemand Strom bringt. Das passiert ja nicht. Wir lernen ja dann in diesem Beispiel. Das heißt, auch wenn wir jetzt so den Impuls haben zu sagen, das ist ja alles ganz furchtbar und wir lassen uns alles wegnehmen und wir werden da entmündigt, hoffe ich schon noch drauf, dass wir nicht nur die Fertigkeiten, sondern auch die Frage nach den ethischen Maßstäben, ob das gut und richtig ist, eigentlich nicht verlernen. Aber ich fände es gut, wenn wir Gelegenheit hätten, sie zu stellen.
Ja, aber jetzt grundsätzlich, wenn ich kann das jetzt nur auf so Social Networks, ne, übertragen. Aber wir haben ja bestimmte Machtfragen, die dem anhängig sind. Nicht nur von den Konzernen, sondern natürlich haben soziale Netzwerke und das die Möglichkeit, selber Wissen und auch Bildung zu produzieren, Aufklärung zu betreiben, unabhängig davon, ob mir jetzt ein Gatekeeper die Tür aufmacht, weil das sind Medien ja in der Regel gewesen. Das hat schon zu einer Demokratisierung beigetragen. Das heißt, wir informieren uns eben nicht länger nur über Journalistinnen und Journalisten, sondern auch über AktivistInnen, über InfluencerInnen. Und die müssen nicht mehr in unserer unmittelbaren Umgebung sein, sondern die können irgendwo auf der Welt sein. Ja. Und das finde ich schon noch sehr wichtig. Und es ist auch zum Beispiel wichtig für alle Widerstandsbewegungen, die wir sehen. Was zum Beispiel in Deutschland kaum berichtet wird, sind die Studierendenproteste in Serbien gewesen, die ja riesig waren. Und es gab diese Menschen, die täglich darüber in Social Media berichtet haben. Denen bin ich gefolgt, weil mich grundsätzlich diese Protestbewegungen sehr interessieren. Also auch die Proteste in Georgien, die ja seit, ich glaube, über 120 Tagen täglich stattfinden. Ja. Ich verfolge das und ich kann es nur verfolgen, weil Menschen aus diesen Ländern, das in einer für mich verständlichen Sprache, nämlich Englisch in dem Fall, in soziale Netzwerke geben. Und ich kann das für mich reinkuratieren nach meinen Interessen und kann dann sagen, ich verfolge diese Protestbewegungen, weil mich das grundsätzlich interessiert, wie diese Protestbewegungen funktionieren. Aber das würde ich nicht über gängige Medien erfahren. Würden wir jetzt sagen, wir müssen all diese sozialen Netzwerke erstmal aufgeben oder wir brauchen andere soziale Netzwerke, weil wir uns unabhängig machen wollen von Algorithmen, dann wird es schon schwieriger sein, zum Beispiel, wenn etwas Neues kommt. Also das Altbewährte habe ich ja schon kuratiert, ja, ja. Aber wenn etwas Neues kommt, das dann zu entdecken. Also das schwächt auf eine Art die Netzwerke.
Ja.
Das ist nicht unproblematisch, Algorithmen, ne? Also die geben mir natürlich Sachen, die ich gut finde und dann hänge ich plötzlich da und gucke Strickvideos. So.
Was ja für irgendwas in deinem Hirn auch gut ist, wer weiß was.
Ja, ich mag stricken, aber ich werde sowieso nie so schöne Sachen stricken.
Ich bin gut
können.
In eine fallen lassen.
Mehr kann ich kann auch alle fallen lassen.
Ich kann sehr gut Luftmaschen im Kopf. Ohne Nadeln und Faden kann ich Luftmaschen machen.
Ja.
Aber die Frage ist ja, wie verschränke ich die Perspektiven? Und aus der Vertrauensfrage komme ich ja auch nicht raus. Du gehst ja davon aus, dass das nicht halluziniert ist, obwohl du nicht dahin fährst und prüfen kannst, sondern es hat eine Plausibilität dadurch, dass es viele AbsenderInnen sind, dadurch, dass es eine Vielfalt der Meinungen gibt.
Dass die Absender real sind, ne?
Also genau, es ist natürlich denkbar, dass auch das alles imaginiert ist und wir am Ende, ne, blaue Pille, rote Pille irgendwo in der Matrix hocken und nichts davon ist wahr. Es macht für uns hier aber keinen Unterschied. Ich glaube, dass wir trotzdem um diese Maßstäbe ringen müssen. Was bedeutet es, mündig zu werden angesichts der Flut an Informationen, die verfügbar sind? Und was macht mich davon unmündiger? Denn die großen aufklärerischen Fragen, die man bei Kant findet, das sind ja nur vier. Das ist, was kann ich wissen? Die müssten wir jetzt beantworten mit
nichts.
Alles oder nichts. Mhm. Ne? Also sicher wissen nichts. Theoretisch ist jede Information sozusagen verfügbar, die irgendwie eingespeist wird. Was soll ich tun? Ah, witzig. Damals schon ein Knaller, die Frage. Aber
ein Dauerbrenner.
Ja,
so.
Die stellt sich ja neu. Da sagt ChatGPT übrigens nichts zu. Was darf ich hoffen? Also was wird mich zukünftig erwarten und woher darf diese Hoffnung denn überhaupt kommen? Auch die Frage ist ja recht aktuell. Also darf ich auf Wahrheitsgehalte hoffen? Darf ich auf Humanität hoffen?
Nein,
mit welchen Gründen könnte ich noch hoffen? Und was ist der Mensch? Und die stellt sich recht aktuell, finde ich, immer wieder neu. Und deswegen glaube ich, dass wir nicht so sehr drauf hängen bleiben sollten, obwohl das mein Impuls ist, zu jammern über die Digitalisierung aller möglichen Lebensbereiche, sondern dass wir uns um diese Fragen kümmern sollten, sowohl in der analogen als auch in der digitalen Welt und fragen, wie die beiden zusammenhängen. Und das ist schon was, was die Philosophie entweder aus historisch-systematischen Gründen, weil man da eher so nicht so hingeguckt hat, wenig getan hat. Das wäre noch okay, dass das irgendwie ungewohnt ist. Es gibt aber auch sowas wie eine prinzipielle notorische Vergessenheit dessen, dass man immer meint, man sei so die Disziplin auf dem Richterinnenstuhl, die sagen darf, was stimmt und was nicht. Und das ist nicht der Fall, sondern diese Fragen muss ich natürlich auch innerhalb der Disziplin stellen und der Disziplin stellen. Was kann die überhaupt noch leisten an Wissen? Können wir uns aufschwingen und sagen, wir sind hier die kritische Masse, die von außen aufs System guckt? Ja, ganz sicher nicht. Ne? Und sind wir irgendwie anders ausgebildete Menschen als die anderen, die vor Ort Aktivisten sind? Ja, nee, da weiß ich halt nicht besser Bescheid. Und das beunruhigt, glaube ich, auch, weil das auch an Machtpositionen rüttelt. Also Wissenschaft ist eben auch nicht mehr der Garant dafür, dass Wahrheit produziert wird. Und das irritiert sehr.
Ja, zum einen das und zum anderen, glaube ich, ist es so, dass Menschen diesen Neutralitätsbegriff nicht gefüllt bekommen. Ne? Sie hätten ihn gerne gefüllt, also als Neutralitätsbegriff. Also ich, aber ich kann als Mensch weder neutral noch objektiv sein. Ja. Ich kann um Neutralität und Objektivität bemüht sein, aber ich werde natürlich immer auch als der Mensch, der ich bin, in diesen Bezügen agieren. Und das haben wir in vielen Stellen gemerkt. Und auch, dass Wissenschaft natürlich immer im Widerstreit ist, dass es eine Form der, zum Teil auch eine Frage der Perspektive und Positionierung ist, wie die Ergebnisse von Wissenschaft dann gewertet werden und was daraus abgeleitet wird. Also das sehen wir an jeder Statistik oder jeder Polizeistatistik aktuell, die diskutiert wird. Ne? Also was machen wir mit diesen Zahlen? Wie interpretieren wir sie? Wie sinnvoll ist es, diese Zahlen für unsere Motivationen anzuwenden, ne? Oder für unsere Zielsetzungen zu benutzen, ne? Welches Ziel verfolge ich und wie selektiv wähle ich dazu eben bestimmte Daten aus? Das ist ja eine Frage und darüber wird es immer Streit geben. Also es wird mitnichten, nur weil es Zahlen gibt, werden sie nicht zu Einigkeit führen, weil es eben keine Neutralität und Objektivität an der Stelle gibt, wenn wir ins Handeln kommen müssen. Ja, wir können nicht neutral und objektiv handeln, das geht nicht.
So, und deswegen kann eine innere Oma sich ja freuen, weil diese Fragen ja angeregt werden durch das, was jetzt gerade aktuell passiert. Selbst wenn mir das sehr fremd ist, ich das nicht durchblicke, ich auch ein Stück Angst davor habe, vor Vereinnahmung oder davor, dass es alles nur gesteuert ist und ich mich dazu gar nicht positionieren kann. Es regt auf jeden Fall neue Fragen an. Und das kann im Sinne von Wissenschaft so falsch nicht sein, wenn die nicht schon vorformatiert sind, sondern wenn das Fragen sind, die sich tatsächlich Menschen stellen. Und das ist ja der Fall. Wir fragen uns ja auch immer noch, was sollen wir denn tun? Was dürfen wir denn hoffen? Also auch diese normativ gefärbten Fragen sind ja nicht vorbei, nur weil wir jammern, dass das alles nur in Einsen und Nullen ist und die Zahlen keine Moral abbilden. Das ist alles wahr, aber es regt ja trotzdem den Diskurs eher an. Wenn das denn so ist und was wir sagen können ist, da wo der Diskurs nicht angeregt, sondern totgestellt wird, also wo man bestimmte Termini verbieten will, damit diese Art von Leben nicht vorkommt, ja, zum Beispiel, da ist es ganz klar anti-aufklärerisch und da ist es in jedem Fall eine Verhinderung von Diversität soll es ja auch sein, eine Verhinderung von Vielfalt, eine Verhinderung von Weisen, wie man ein menschliches Leben leben könnte. Und das ist antihumanistisch, das darf man zumindest so sagen. Es wird, kommt ja immer im Deckmantel dessen, dass man damit aber das richtige Leben sozusagen besser macht für diejenigen, die die Standards erfüllen. Aber was man da nicht so gerne zeigt, ist, wie ausgrenzend und wie stillstellend im besten Fall noch das für diejenigen ist, die nicht in die Normalverteilung fallen.
Und weil wir ja auch zum Thema Mündigkeit gesprochen haben, fiel mir noch ein, dass natürlich Abhängigkeit auch nochmal in einer anderen Dimension gedacht werden muss. Ich merke das bei mir selber, nämlich in Form von wirklicher Sucht. Also ne, wie tragen diese Plattform dazu bei, dass sie auch Suchtverhalten triggern, also in der Form eine Abhängigkeit triggern. Also es ist ja was anderes, ob ich entscheide, ich möchte mit, keine Ahnung, Google navigieren, weil ich dann schneller zum Ziel komme. Das kann ich ja aktiv entscheiden. Es ist aber was anderes, wenn Google mir jetzt permanent vorschlägt, fahr mal dahin, ne? Und du warst doch hier, jetzt kannst du doch auch dahin fahren und so. Dann sind wir wieder bei der Frage, okay, inwieweit ist das meine freie Entscheidung? Und wenn wir dann zum Beispiel bei Social Media sind und Algorithmen mir permanent vorgeben, was ich als nächstes angucke, dann habe ich ja keine aktive Auswahl mehr getroffen. Also die KI versucht natürlich vorwegzunehmen, aufgrund meines vorherigen Verhaltens, wie ich mich in Zukunft verhalten werde. Aber damit wird mein Weg vorgezeichnet. Das ist keine aktive, freie Entscheidung mehr. Ich kann nicht sagen, nee, ich wollte aber was ganz anderes. Ich wollte mich heute ausnahmsweise mal mit, keine Ahnung, Quantenphysik beschäftigen.
Kommt ja dann gar nicht mehr vor. Und wie irritierend das auch ist, wenn die Systeme das nicht machen. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ich habe so ein uralt Lesegerät, damit ich nachts nicht einem Buch, damit ich den kleinen Menschen nicht wecke, der da vielleicht im gleichen Zimmer liegt, hantiere. Und dieses Buch lernt nicht. Es lernt nicht. 8000 heruntergeladene Titel haben es nicht lernen lassen, dass ich nicht die nächste Chick-Lit lesen will. Es ignoriert einfach, was ich bisher gelesen habe und schlägt mir wieder einen zärtlichen Sommer vor oder einen Mann für schöne Stunden.
Aber du bist eine Frau, du möchtest das lesen.
Ja, weil das Konto auf meinen Namen zugelassen ist. Ja. Aber wie irritierend das ist, wenn man was nicht mitlernt. Ich finde es auch ein bisschen witzig, aber es ist schon die Ausnahme. Ich gehe eigentlich davon aus, das muss doch checken, dass ich das nicht lese, aber vielleicht hätte ich ja irgendwann mal Bock drauf. Wäre auch okay für mich, wenn es denn auch mal was anderes vorschlagen würde.
Es hätte immer diese Option offen.
Es ist aber immer diese Option. Und früher habe ich das so empfunden beim Fernsehen, im ganz Kleinen, weil wo ich groß geworden bin, gab es ein Programm gut, eins mit Schatten und eins grisselig. Das war's. Schade. Aber schon da hatte ich beim Seppen das Gefühl, jetzt eine Wahl zu treffen zwischen hochzufälligen Dingen. Man sah ja nicht, dass auch das kuratiert ist und Programm direkt Direktoren in dem Fall entschieden hatten, was da zu laufen hat. Aber auch das findet ja nicht mehr statt. Also wenn jetzt Menschen diese Geräte anmachen, ist es ja meistens der Zugriff auf eine Mediathek oder auf einen Streaming-Anbieter, wo du aussuchst, was du willst und dann sagst, ob es dir gefällt und dann wird etwas ausgewählt, was so ähnlich ist. Aber mit was wirklich Seltsamem konfrontiert zu werden, was ich nicht kenne, das kommt eigentlich selten vor, es sei denn, ich müsste das so einstellen, konfrontiere mich mit möglichst vielen fremden Dingen, die ich noch nie gesehen habe. Das geht ja sicher auch. Von den Inhalten aber mal abgesehen, die dann in bestimmter Weise abhängig vorgeschlagen werden, ist ja auch das Medium selbst, wie eben gesagt, ein Thema, finde ich.
Ja.
Also dass das Medium selbst hohen Suchtfaktor hat. Von den Inhalten mal abgesehen. Auch das, ich weiß, man
von
hat
den Interaktionen
das schon,
hat das Suchtfaktor
ja,
auf jeden Fall.
Ja, und das, wie gesagt, man hat das Büchern auch schon vorgeworfen, dass die süchtig machen. So naiv bin ich nicht. Ich weiß das, dass Medienkritik auch schwierig ist. Aber ich finde, wir sollten zumindest hingucken, wie diese Medienoberflächen sich so in unser Leben schmiegen. Die sind zum Teil so schön glatt und fügen sich so gut ein und sind so gut handhabbar, dass es ihm sehr viel Freude macht und leicht ist. Wenn ich jetzt so alles auf Papier mit mir rumschleppe, ist es sehr schwer. Wenn ich das anders mitnehme, ist es viel leichter.
Das ist ich habe alles an einem Ort, das ist fantastisch.
Ja, natürlich. Und dann
theoretisch.
Aber das ist natürlich auch eine Abhängigkeit, weil wenn dir das verloren geht,
dann ist mein Leben
Cloud.
Weg. Dann ist mein Leben weg.
Nee, das ist dann in der Cloud, dein Leben.
Nein, also geklaut, nicht in der Cloud.
Aha, geklaut. Cloud, also man darf zumindest hingucken, glaube ich, und auch auf das eigene Nutzungsverhalten schauen.
Das macht mein Handy für mich, es sagt, ich nutze es sehr viel.
Ah ja, gut, das ist ja schon mal freundlich, dass es das ehrlich sagt. Es könnte ja lügen und sagen, kein Problem, letzte Woche war ich nur 5 Minuten an.
Es behauptet, ich würde für 40 Minuten am Tag meinen Kalender benutzen, das stimmt wiederum nicht.
Das halluziniert auch.
Ja.
Witzig.
Ich benutze meinen Kalender überhaupt nicht.
Aber es macht Menschen eben auch etwas nervös, wenn man es ihnen dann wegnimmt. So Neuroplastizität hin oder her, aber manche Dinge machen schneller abhängig als andere. Und die sind zum Teil vielleicht auch so eingerichtet, dass sie das sollen. Und manche sind so anschmiegsam, dass es schwer ist, sich ihnen zu entziehen. Auch da darf man hingucken. Und das habe ich ja schon mal gehabt, dass ich dann so ausgerastet bin. Das mache ich nicht nochmal. Wenn es allzu bequem ist und allzu sehr das Leben leicht macht in Westeuropa 2025, dann habe ich Vorbehalte.
Ich hätte gerne ein bisschen unbequem.
Ich hätte gerne, dass Menschen auch mal Unbequemlichkeiten, so sie es denn können und dafür eingerichtet sind, mal aushalten wollen.
Ich kann exzessives Bahnfahren dafür empfehlen, schult sehr.
Ja, es ist ja schon so, dass uns mal was Fremdes, Widerständiges begegnen muss, damit irgendwie was Irritierendes passiert. Ich stelle mir ein Leben ohne jegliche Irritation irgendwie auch recht reizlos vor. Damit meine ich nicht Barrieren aufbauen oder Hürden oder so. Ich bin total für Zugänglichkeit in allem, aber man muss es sich nicht, wenn man schon so Privilegien satt ist wie ich zum Beispiel, muss ich es mir nicht noch in ganz vielen anderen Hinsichten leicht machen, wo es vielleicht wert hätte, es auch mal ein bisschen schwer zu haben.
Inwiefern brauchen wir denn heute oder was ist eine Aufklärung, die wir heute brauchen? Also kann es da eine große, machtvolle Aufklärung geben? Also so etwas Revolutionäres?
Ich glaube, das ist die ganze Zeit schon passiert.
Ja.
Also diese Formveränderungen sind ja an sich schon eine Revolution, vielleicht eine, die wir mit so halbem Auge betrachten und wie gesagt prometheische Scham empfinden, weil das alles so ohne uns funktioniert.
Ja, sie fühlt sich nicht menschengemacht an.
Genau,
ne?
Ich habe deutlich das Gefühl, dass ich nicht mehr gebraucht werde. Es ist nett, dass man sich bei mir entschuldigt fürs Halluzinieren, aber so richtig nötig war das jetzt nicht, dass ich am anderen Ende des Endgerätes saß. Aber worum wir ringen, sind, glaube ich, die Maßstäbe der Mündigkeit. Mhm. Und die sind so lange nicht obsolet, wie wir irgendwie noch mit anderen Menschen auf dieser Erde zusammenleben wollen.
Boah, wir müssten so einen Podcast machen und einfach zwei verschiedene KIs miteinander diesen Podcast machen lassen und dann können wir uns zurücklehnen.
Oder so in der nächsten Folge offenlegen, dass wir gar keine Menschen sind, sondern halluzinierte Stimmen. Aber das sagen wir jetzt noch niemandem.
Nein, das sagen wir niemandem. Es ist unser Geheimnis und niemand hat es gehört.
Versuch mal, uns anzufassen. Das wird nicht gelingen.
Und wenn? Dann gibt's aufs Nüsschen.
Ja, also ich denke, wir ringen um die Fragen. Welches sind die richtigen Fragen? Und um die Maßstäbe, wie wir sie beantworten können.
Ja, und ich glaube, wir ringen tatsächlich um Wahrheit. Also das mit den, also wenn zwei KI sich unterhielten und der anderen, also denen würde untereinander gar nicht auffallen, dass sie halluzinieren und sie unterhalten sich trotzdem, findet ja ein Dialog statt. Und es ist ja völlig, erstmal für die beiden, also für die beiden KIs, ist völlig unwichtig, ne, ob das wahr ist oder nicht, weil sie auch keinen Bezug zu einer haptischen, analogen Realität haben.
Nenne ich emotional, das wäre mein letzter Punkt, dass wir, solange wir, wie gesagt, zusammenleben, auch eben leiblich zusammenleben. Das ist ja immer wieder mein Punkt, dass das schon einen Unterschied macht. Ich weiß, viele argumentieren, wir leben eh on-live, also es gibt gar nicht mehr online und live. Aber es gibt ja schon analoges Körper haben, Leib sein. Und ein digitales Unleiblichsein, also klar.
Digital Kickboxen macht auch keinen Spaß.
Das weiß ich nicht, das habe ich noch nie ausprobiert.
Aber ich kann dann nicht, weißt du, es ist schon schön zu merken, dass so ein Schlag Resonanz
Geräte hat. Im Container werfen macht sehr viel mehr Spaß.
Nein, aber es hat wirklich de facto was mit Resonanz zu tun. Ja, ne? Also natürlich ist es glatt und einfach, sich mit einer KI zu unterhalten, wobei es gibt auch KIs, die fluchen und dich anmachen und
die
so.
Die werden bald alles machen, was du von einem normalen Dialog auch erwartest.
Das machen sie schon zum Teil, also da kann ich auch nur nochmal, der ist nämlich jetzt endlich in der ARD Mediathek, der Film, über den wir auch gesprochen haben, genau, Eternal You, kann ich nur wirklich von Herzen empfehlen. Braucht man ein bisschen Muße zu und Mut vielleicht, aber ich kann ihn wirklich sehr empfehlen, weil da einfach Sachen aufgezeigt werden, die sehr relevant sind und auch schon bei vielen Menschen aktiv ins Leben eingehegt sind. Also die gehören für viele Menschen schon zum Alltag und die natürlich auch die Frage stellen, deswegen heißt der Film Eternal You, was eben mit Endlichkeit passiert, ne? In einem Moment, wo wir uns unendlich verlängern können durch eben maschinelles Lernen. Ne? Das heißt ja auch, dass wir dann zum Beispiel als das, was wir dagelassen haben, dass es immer noch dazulernen kann, dass es erweiterbar ist, obwohl wir selbst nicht mehr in dieser Welt sind.
Es ist halt von anderen Ressourcen abhängig als wir. Wir gehen tot, wenn wir nicht essen, schlafen, trinken, so.
Und zu alt werden?
Ja.
Oder krank oder so?
Das geht halt tot, wenn Strom weg. Ja, kann ja passieren, dass nicht.
Nein, ja, absolut, das ist es.
Und dann gucken wir mal, was dann noch so ist.
Ja, das ist ein Gedanke, mit dem ich mich ganz oft beschäftige, wo ich so denke,
Blackout.
Ich habe nicht, gehöre nicht zu den Menschen, die Angst haben vor einem Blackout, weil dann haben wir alle keinen Strom mehr, dann müssen wir alle irgendwie anders klarkommen, so. Das macht mir interessanterweise nicht per se Angst, sondern das, was wir verlieren. Das ist aber so ein Verlust, den ich auch schon hatte, als ich das Zimmer von meinem Vater ausgeräumt habe und wusste, wir können nicht alles mitschleppen. Es ist nicht alles immer all verfügbar. Wir werden einen großen Teil dieses manifestierten Lebens wird in einen Müllcontainer wandern. Ja. Viele Teile, die mein Vater hat viel veröffentlicht. Es sind auch Dinge darunter, die gehören nicht in die Öffentlichkeit. Mhm. Ja, so, die kann man aufheben, aber auch warum und was macht man dann damit? Also warum hebt man die zum Beispiel auf, wenn sie gar nicht veröffentlicht werden sollen? Mhm. Also da gibt es schon anhängig viele Fragen und die die Frage nach Verlust stelle ich ja auch immer wieder und das nicht wegwerfen können und so, aber wir haben andere Formen des Verlustes und es gibt ja auch gerade auf der Welt viele Menschen, die ganz ohne Blackout große Verluste erfahren, ja. Mhm. Also Menschen leben als Verlust, aber eben auch Verlust ihres digitalen Daseins, weil sie gar keinen Zugang mehr haben, weil es keinen Strom mehr gibt, ja, weil Strom abgeschaltet wird. Also das sind ja nicht erst Fragen, die uns dann betreffen, wenn jemand den großen Stecker zieht. Das kann uns durch Umstände jederzeit betreffen.
Ja, aber es ist ganz gut, dahin zu gucken, dass auch unser vermeintlich jetzt so selbstverständliches Dasein im Digitalen von Bedingungen abhängig ist, die sich sehr schnell ändern können. Und wie gesagt, dann kann man sagen, hey, siehste. Oder man kann auf die Neuroplastizität hoffen und sagen, dann lernen wir halt um auf unsere Umlernfähigkeit. Und dann wird es eben anders sein. In jedem Fall sollte man den Blick hinrichten, glaube ich, auf die Bedingungen der Möglichkeit von menschlichem Leben. Und das war ja eigentlich der Impetus auch der Aufklärung, dass wir uns mal fragen, was sind denn die Bedingungen unseres menschlichen Lebens? Das geht so dahin, aber unter bestimmten Bedingungen. Und das ist eben nicht obsolet und deswegen bin ich ganz guter Dinge, dass wir auch immer mal wieder neue Antworten generieren, wenn die Fragen so radikal sind.
Das ist zum einen und zum anderen, glaube ich, dass wir mehrere Perspektiven an den Tisch holen müssen. Also, dass es nicht mehr reicht, nur sozusagen aus weißer, westlicher Perspektive über diese Fragen zu diskutieren. Wir brauchen andere Perspektiven, andere Lebensbedingungen, die mit uns auf diese Fragen gucken.
Ja, das ist schon mal ganz gut, das einzusehen, finde ich, dass die Perspektiven sich verschränken dürfen und dass am anderen auch was fremd bleiben darf und sollte, dass man das nicht so einverleibt, sondern sagen kann, das kenne ich nicht, das ist mir sehr fremd. Ich versuche das kennenzulernen, aber nicht einzuverleiben.
Ja.
Das ist ein Stil, mit dem man denkerisch und auch im Handeln mit anderen Menschen meistens weiterkommt.
Rita, kriegst du ein Fazit?
Also, jein. Also, ja, was wir besprochen haben, ist ja im Prinzip eine simple These, nämlich ob uns die Bedingungen der Digitalität dahin treiben, weniger aufgeklärt zu sein. Das heißt, wir haben uns nicht so sehr nach den Bedingungen der Digitalität umgesehen, weil ich die zu schlecht kenne. Wir haben mehr Phänomene gesammelt. Wir haben aber wohl gefragt, was sind denn die Marker für Aufklärung? Also was würden wir setzen als das ist Aufklärung und wie könnten wir uns um sie bemühen? Im ersten Durchgang, aber auch jetzt. Und haben dann den Ausgang aus der Unmündigkeit gesetzt als das, was wir als Aufklärung verstehen würden und fragten danach, was Bedingungen dafür heute sein könnten, um noch mündig zu werden. Und im Prinzip glaube ich, dass wir die ganze Zeit diese zwei Wege beschritten haben. Entweder zu sagen, wir verlieren was, wenn wir allzu sehr nur auf Digitalität setzen. Mhm. Das ist gefährlich, sehr anschmiegsam und sehr glatt, aber das birgt auch Gefahrenpotenziale des Ausschlusses ganz viel. Aber es hat eben auch demokratisierende, einschließende Teilhabechancen. Das heißt, es wird darauf ankommen, was wir damit machen und wie wir es nutzen. Und da das so offen zutage liegt, dass wir uns darum kümmern müssen, ob wir den einen Weg beschreiten oder den anderen, werden neue Fragen generiert werden, was ja im Prinzip für zum Beispiel eine Philosophie des Digitalen total hilfreich wäre.
Ja, und es gibt Menschen, die ja auch schon versuchen, Antworten auf diese Fragen zu finden, die versuchen zu sagen, wo gibt es Alternativen, wie können wir europäische Plattformen stärken, wie können wir dadurch auch uns als Europa stärken, wie können wir Zusammenhalt und miteinander leben stärken. Also solche Initiativen gibt es schon, zum Beispiel Safe Social ist eine, die sich darum kümmert, aber es gibt auch sehr viele Denkerinnen und Denker, die sich dazu äußern, also zum Beispiel, wie man folgen kann, wenn es um das Thema KI geht, ist zum Beispiel Eva Wolfangel oder jemanden, der sich Tante nennt, Jürgen Geuter, der auch regelmäßig dazu publiziert, von dem ich über die Luditen gelernt habe, was mich auch nachhaltig nicht loslässt, diese Maschinenstürme. Das ist halt alles ganz spannend. Und ich mag es, mich mit den Fragen zu beschäftigen. Also ich beschäftige mich gar nicht persönlich so sehr mit KI, also ich nutze sie nicht in der Form, dass ich jetzt irgendwie ChatGPT für die Arbeit benutze oder so. Natürlich ist KI in unseren Handys drin und so. Also wenn wir Smartphones benutzen, das ist halt, das ist schon Teil und das ist auch Teil unseres Lebens an Stellen, wo es uns nicht offensichtlich ist. Aber ich füttere die Maschine nicht noch auch noch mit meinen Gedanken und Fragen und so, sondern mache das selber. Das macht mich langsamer, aber ich finde das okay, an der Stelle langsamer zu sein. Und dennoch beobachte ich das Phänomen, gucke mir an, welche Funktionen zum Beispiel diese Chatbots haben und so und finde das hochspannend. Also auch in der intersozialen Beziehung oder Mensch-Maschine-Beziehung, die da stattfindet. Das sind
da müssen wir mal meine Kollegin einladen, die jetzt einen Robohund hat und ihn in der Alternsforschung einsetzt.
Ja, das können wir sehr gerne machen. Das klingt, sowas finde ich super spannend und ich gucke mir das gerne an. Ich will es halt nicht in meinen Alltag haben, Stand jetzt.
Na, dann versuch mal möglichst analog davon zu kommen.
Ja, so wie du kann ich das nicht. Du bist ja Hardlinerin.
Ich bin hart privilegiert, weil das noch geht.
Ja.
Oder ich bin hart doof, weil ich nicht
weiß, wo
ich
bin. Menschen fünfmal fragen, Rita, wo bist du denn?
Weiß ich nicht. Warte, ich frag jemanden. Also es gibt innerhalb der Philosophie nicht nur diese leicht notorische Vergessenheit, sich um sowas auch kümmern zu müssen, sondern auch Menschen, die das aktiv angehen. Das beruhigt mich sehr. Auf die würde ich sehr gerne weiterverweisen, weil die sehr viel klüger und gebildeter in dieser Sache sind als ich. Es gibt nämlich diese AG Digitalitätsforschung der Philosophie der Digitalität in der Deutschen Gesellschaft für Philosophie. Und die bietet einen digitalen, natürlich kuratierten Handapparat an. Den Link gebe ich an und da kann man sich durchklicken und weiß dann eben, es ist zumindest von Menschen angeguckt worden, ob das sinnvoll ist. Es ist nicht herumhalluziniert, sondern das sind Dinge, die Menschen gedacht und veröffentlicht haben.
Hast du die schon mal angefasst, diese Menschen?
Nein, ich fasse Menschen im Zweifel eher nicht an.
So mit so einem Finger nur mal anfassen.
Könnte ich mal versuchen. Ja, das hat andere Gründe, warum ich das unterlasse.
Nicht mit dem Finger dran packen.
So. Ja, einfach nicht machen.
Nein, nicht machen.
Es sei denn, Sie fragen danach und auch dann nochmal überlegen. Es gibt eine gute Einführung zum Thema, um mich hier gut rauszureden. Und zwar von Gabriele Grammelsberger, die ist von 2024, nicht die Gabriele Grammelsberger, sondern die Einführung. Philosophie des Digitalen zur Einführung. Mhm. Das ist diese Junius-Reihe, die ich häufiger empfehle, gerade für Menschen, die das hier hören. Das ist, glaube ich, echt ganz schön als Überblick. Geredet haben wir schon mal über The End of Absence, auch im Zusammenhang mit, was tut man vom Nachlass weg und wie viel Privileg ist eigentlich dabei, auch mal nicht da sein zu können oder Dinge nicht zu handen zu haben. Das ist von Michael John Harris und von 2015 schon, irgendwann vor Jahren haben wir es auch schon mal thematisiert. Und ist ja auch eine positive Sicht darauf, dass nicht immer alles da sein muss, sondern Absenz auch was ist, was wir brauchen und was uns gut tut. Von Sibylle Krämer und Jörg Noller kann ich sehr empfehlen, einen Sammelband Was ist digitale Philosophie? Phänomene, Formen und Methoden. Da sind sehr unterschiedliche Aufsätze drin, die alle total spannend sind. Und es gibt ein Verhalten positives Buch auch, weil ich in die ganze Oma-Literatur, wo Menschen sagen, nee, das ist ganz schrecklich, irgendwie nicht rein wollte, von Julian Niederrümelin und Nathalie Wiedenfeld. Das heißt Digitaler Humanismus, eine Ethik für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz von 2018 und argumentiert im Wesentlichen, ähnlich wie wir jetzt auch, dass diese Fragen damit einfach nicht obsolet sind und dass wir nicht einfach sagen sollten, das ist alles ganz furchtbar.
Machen wir nicht.
Nö, machen wir nicht.
Machen wir nicht, aber.
Aber ist auch nicht alles schön.
Nee, wir sind da halt kritisch distanziert und benutzen das, was uns irgendwie benutzbar bescheint.
Ich arbeite an meiner Abschaffung.
An deiner eigenen?
Ja, ja.
Ach so, ich dachte an deiner digitalen.
Irgendwann braucht die keiner mehr.
Ja, wir haben ja jetzt auch schon genug dagelassen, was die KI anhören konnte. Wir können uns auch mal zur Ruhe setzen irgendwann. Echt jetzt. So, ich werde noch mein Sprüchlein aufsagen, wie ihr uns erreichen könnt. Nämlich, wir haben eine Website, www.wasdenkstudenn.de. Da könnt ihr kommentieren oder ihr schreibt uns eine Mail an rita@wasdenkstudenn.de oder nora@wasdenkstudenn.de. Es antwortet euch keine KI, sondern es antworten euch Menschen, deswegen häufig auch gerne mit Verzögerung. So, das dauert lange, wenn Menschen antworten sollen. Wir sind auch auf Mastodon zu Hause unter wasdenkstudenn@podcasts.social. Da findet ihr uns. Und ihr dürft uns gerne, wenn ihr das denn möchtet, einen Euro im Monat bei Steady dalassen oder ein Jahresabo für 12 € abschließen. Wir liefern euch dafür 12 Folgen im Jahr. Wir machen das deswegen so, weil die Einzelabbuchungen im Grunde genommen für alle teurer sind. Aber ihr dürft das natürlich frei entscheiden, wie ihr das gerne haben möchtet. Und wenn ihr hier denkt, oh, ich habe euch eigentlich lange nicht mehr gehört und vielleicht höre ich euch sowieso nicht mehr, Dann herzlich willkommen und schön, dass ihr trotzdem diesmal dabei seid. Ihr dürft dieses Abo natürlich auch kündigen, ne? Wenn euch das jetzt irgendwie finanziell belastet, ist hier niemand böse, wenn ihr sagt, nee, das klappt nicht mehr, tut mir leid. Hört uns gerne weiter, habt kein schlechtes Gewissen, es ist alles okay. Wir haben es nur angeboten, weil wir danach gefragt worden sind, aber wir verlangen es von niemandem. Wir freuen uns natürlich trotzdem, wenn ihr uns unterstützt. Und an alle, die das schon tun und auch zum Teil schon sehr lange tun, hier ein ganz herzliches Dankeschön.
Danke.
So, Rita und ich werden jetzt mal nochmal analog ein Getränk zu uns nehmen.
Mach Mikro aus.
Mach Mikro aus, genau. Und würde sagen, viel Spaß euch und wir sind gespannt, was ihr zu dieser Folge denkt oder vielleicht ChatGPT. Fragt doch mal nach. Also, bis dann. Tschüss.
Tschüss.